Jesus, ich will dir danken für dein Wort und bitte dich, dass du mir Gnade schenkst zum Sprechen und bitte dich, Heiliger Geist, dass du das überwachst und dass du das lenkst und steuerst. Bitte dich, dass du Salbung schenkst zum Sprechen, auch zum Hören, dass dein gutes Wort und die Wahrheit groß wird heute und wir uns daran erfreuen können, dass das unsere Herzen befestigt. Danke dafür, Jesus. Amen. Das Thema, über was ich heute sprechen möchte, ist oder heißt das Verhältnis der wahren Gläubigen zur Regierung. Das beschäftigt mich schon einige Jahre und es gab immer mal so Abschnitte, wo ich darüber nachgedacht habe und gelesen habe und jetzt scheint mir eine Zeit, wo das irgendwie gut ist, darüber nachzudenken, was sagt das Wort Gottes. Das Verhältnis der wahren Gläubigen zur Regierung. Gehorsam, was sagt die Bibel darüber? Wie möchte der Herr, dass wir uns verhalten? Darum soll es heute gehen. Und das ist so auf meinem Herzen, dass uns das eine Hilfe ist zur Orientierung. In der Zeit, in der wir leben aktuell, diese Situation mit diesem Corona, sogenannten Corona-Krise, dass wir das einordnen können und dass wir hoffentlich mehr Klarheit haben, auch Sicherheit. Was heißt das für uns Gläubige jetzt, heute und hier? Und da wollen wir anschauen, was sagt das Wort? Und ich möchte heute auch über einige Männer in der Geschichte sprechen, die in bestimmten Dingen uns ein starkes Beispiel geben. Ich nehme mit zunehmendem Alter wahr, dass Geschichte wichtig ist und dass wir bestimmte Dinge aus der Geschichte einfach wissen und können müssen. Insofern ist das für unsere junge Generation, besonders für alle, die nach 1990 geboren sind, auch Geschichtsunterricht. Und ich gehe davon aus, dass das weniger in den Schulen gelehrt wird. Und da das dort fehlt, lernen wir das in der Gemeinde. Als erstes, als Grundlage für alles andere, und das ist ein bisschen ein Experiment, und ich hoffe, dass es irgendwie gut geht, wir brauchen als erstes diese Grundlage, um alles andere, was ich erkläre, richtig einordnen und verstehen zu können. Aber wir haben für diese Grundlage nicht so viel Zeit. Wenn wir normale Nachrichten schauen, alles, was so medial an Informationen gegeben wird, dann ergibt sich das Bild, dass das Weltgeschehen sich im Wesentlichen um die USA, um China, um Russland oder Europa dreht. Das sind so die Kernworte, die fallen, das sind so die großen Nationen, die Wirtschaftsmächte. Und das ist, also man kann das Bild gewinnen, darum dreht sich irgendwie alles auf der Welt. Vom Wort Gottes her sehen wir, dass das völlig anders ist aus Gottes Sicht. Und da brauchen wir diese Grundlage. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist das Werk in uns schafft, dass das in unseren Herzen ganz tief sinkt, auch wenn wir uns da ganz kurz nur dabei aufhalten. Aus der Sicht Gottes auf die Geschichte, auf das Weltgeschehen, gibt es zwei Hauptgruppen oder Akteure, um die alles geht in der Geschichte. Und an denen abzulesen ist, inwieweit sind wir in der Endzeit fortgeschritten, was wird noch kommen, was ist schon passiert. Und diese beiden Gruppen von Menschen ist Israel und die Gemeinde. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Wort Gottes Russland und China nicht vorkommen, auch nicht Deutschland. Und das ist die göttliche Sicht auf die Geschichte. Und alles dreht sich darum. Und wir hatten ja schon oft darüber gesprochen und das ist einfach, ja, denke ich, bekannte Lehre und sollte auch zu unseren Fundamenten gehören, dass das Reich Gottes und das Reich der Finsternis sich in einem Konflikt befinden, der rund um die Uhr stattfindet. Das Reich des Lichts und das Reich Satans oder das Reich der Finsternis. Und sowohl der allmächtige Gott der Bibel, unser Gott, als auch Satan agieren in allem, was sie tun, in Bezug auf die Gemeinde und auf Israel. Und wenn, das ist der gesamte Kontext der Schrift, Weite Teile von Jeremia beschäftigt sich genau damit und die Dinge werden genauso geschehen, wie es vorhergesagt ist. Also was uns in unserem normalen Umfeld als das Wichtigste erscheint, die WHO oder die USA oder Deutschland oder die Europäische Union, das sind in der Bibel Randbemerkungen. Es geht um Israel als Gottes Volk und auch um das geografische Land Israel und es geht um die Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir das erfasst haben, dass wir das verstehen. Und Gott und auch Satan konzentriert sich auf diese beiden Bereiche. Das würde ich auch als die apostolische Sicht auf das Weltgeschehen bezeichnen. Also lasst uns das als erstes, als Grundsatz, darauf baut alles weitere auf, was ich auch heute sagen möchte. Ich lese uns eine Schriftstelle dazu, die uns das verdeutlicht, als stellvertretend für viele, viele andere, aus Römer 11, ab 24. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehört hast, und auf den edlen Ölbaum aufgefropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzufropfen? Also Paulus verwendet hier diese Bildersprache. Der wilde Ölbaum, das Symbol für alle Nicht-Juden auf der Welt. Der edle Ölbaum, das Volk der Juden, Israel. Und dann spricht er davon, dass aus dem wilden Ölbaum die herausgeschnitten wurden, die errettet sind, wir, die von Neuem geboren sind und in diesen edlen Ölbaum aufgefropft worden sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und wir brauchen unbedingt Übereinstimmung damit. Das werden wir dann im Fortgang meines Vortrages noch sehen. Wir als Heidenchristen sind eingefropft in den edlen Ölbaum, was Israel ist. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Also, es gibt eine Verhärtung Israels und das hat Gott gemacht, damit aus den restlichen Völkern viele zum Glauben kommen. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, da die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Also euch Heidenchristen. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, dann macht er das nicht rückgängig. Also die aktuelle, noch anhaltende Verhärtung Israels, dass das Volk als ganzes Volk Jesus als den Messias nicht annimmt, ist zum Nutzen dafür, dass so viele, die Vollzahl, wie die Bibel sagt, aus den Nichtjuden Jesus erkennen. Das ist zu unserem Nutzen. Im Dritten Reich wurde daraus eine Lehre gemacht, dass das Gott dieses Volk verworfen hat, weil sie Jesus umgebracht haben und die Heidenchristen an die Stelle von Israel gerückt sind. Und das ist eine ganz fürchterliche Irrlehre. Und das war die geistliche Grundlage für die Rassenpolitik von Adolf Hitler. Deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind aus Gottes Sicht von einem wilden Ölbaum abgeschnitten und in den edlen eingefropft. Also nicht wir sind der Nabel der Welt, sondern Israel. Und die ganze Geschichte entscheidet sich darüber und das ist Gottes Plan. Und so schaut Gott auf das Weltgeschehen. Und die wichtigsten Akteure ist Israel und die Gemeinde. Lass das in unser Herz sinken. Das ist das, worum es eigentlich geht. Das fühlt sich momentan nicht unbedingt immer so an, was wir um uns herum sehen und hören, aber das ist so. Das ist die Geschichte, um die es sich dreht. Und es gab früher mal so kleine Aufkleber, da stand so, war so eine Uhr abgebildet und da war so der Spruch, Israel ist der Zeiger Gottes an der Weltuhr. So ganz alter Aufkleber gewesen. Und genauso ist es. Lass uns das so geistlich einordnen. Ja, auf dieser Grundlage wollen wir das alles hören, was ich noch bringen möchte heute. Die aktuelle Situation, die wir haben, und das ist schon ein einmaliges Geschehen, dass wirklich weltweit alle Gottesdienste oder Gebetsversammlungen verboten sind. Oder in unserem Falle waren. Ich habe mit all unseren Kontakten gesprochen, die wir so haben. Und es ist wirklich überall gleich. In Usbekistan, in Kasachstan, in Uganda, in Südafrika, überall. Und es ist etwas, was wir zur Kenntnis nehmen sollten. Das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit, dass weltweit keine Gottesdienste stattfanden. Und die zweite Tatsache, die mir so zu denken gibt, die mich sehr bewegt, dass weltweit die Gläubigen das offensichtlich widerstandslos hingenommen haben. Und die Schlussfolgerung daraus ist, es zeigt uns oder hält uns den Spiegel vor, uns allgemein als Gläubige weltweit gesprochen, für wie wichtig wir unsere eigenen Treffen erachten, für wie wichtig es wir selber einschätzen, ist es, dass wir zusammenkommen und den Namen Jesus erheben. Wie wichtig ist das? Für wie relevant halten wir unsere Gebetstreffen? Vielleicht hat jemand irgendwoher eine andere Nachricht, aber ich habe doch einige Zeit damit verbracht, zu schauen. Ich habe nirgendwo irgendetwas gefunden, dass es einen Aufschrei gab von irgendeinem geistlichen Leiter gegen die Tatsache, sich nicht versammeln zu dürfen. Ich habe wirklich nichts dergleichen wahrgenommen, außer, was ich sehr häufig gelesen und gesehen habe, wir müssen gehorchen, wir müssen die Regeln einhalten, wir müssen als Christ ein Vorbild sein. Das habe ich oft gesehen und gehört. Wie wichtig sind uns unsere Gebetstreffen? Wie viel glauben wir, bewegt der Herr oder können wir Gottes Arm bewegen, wenn wir zusammenkommen und beten? Und nach meiner Wahrnehmung, ich behaupte nicht, dass das jetzt weltumspannend die richtige Einschätzung ist, aber in meinem Horizont ergibt sich das Bild, dass es da keinerlei Widerstand gab. Und der Rückschluss aus meiner Sicht ist, dass wir uns selber für nicht systemrelevant gehalten haben als Gläubige. Und das zeigt mir, dass wir noch wenig Verständnis haben, dass es um Israel und die Gemeinde geht bei allem, was auf der Welt geschieht. Und ganz sicher bei so einer Aktion, die jetzt gerade geschieht. Also Toilettenpapier war systemrelevanter als die Gläubigen. Ich habe durch Telefonate und im Umgang mit Geschwistern auch außerhalb unserer Gemeinde Sätze gehört wie, also wir müssen jetzt nicht gleich auf Untergrundkirche machen. Oder, also jetzt sich zum Beten treffen, das ist religiöse Spielerei. Wow. Und das Argument, das hat, glaube ich, sehr viel Kraft gehabt. Die Corona-Krise ist doch nicht gegen Christen. Es ist doch ein Virus. Also die Auswirkung dieser Krise ist, dass es weltweit keine Gebetsversammlungen gab oder gibt über Monate. Deshalb ist meine Einschätzung heute, die ist sehr wohl gegen Christen. Es ist dem Teufel, glaube ich, egal, wenn er etwas tut und dabei gibt es noch ein paar Kollateralschäden, als dass eine riesige Airline fast in die Knie geht oder dass ein Haufen Kleinunternehmer pleite gehen. Wenn das noch mit passiert, glaube ich, ist es dem Feind gerade recht. Aber das Ziel, was er erreichen wollte, war, das Gebet abzuschalten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Verfolgung von Christen selten in der Geschichte konkret formuliert gegen Christen stattgefunden hat. Und dass es immer eine breite Bandbreite an Kollateralschäden gab. Im Dritten Reich wurden Christen umgebracht, Juden, Sinti und Roma, Behinderte und auch Kommunisten. Bei fast allen Verfolgungen ging es eben nicht ausschließlich oder offensichtlich gegen Christen. Ich erinnere mich an Albanien, eines der verschlossensten und atheistischen Länder in Europa bis 1990. Und da ging es nicht speziell gegen Christen, sondern alle Arten von Religionen waren verboten. Und der Feind hat es gemacht gegen Christen, weil die anderen Religionen sind egal im Weltgeschehen. Es geht um Israel und die Gemeinde. Wenn wir solche Verse ernst nehmen, wie Epheser 3, Vers 10, wo steht, dass die Gemeinde die Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten bekannt gibt, dann meint das dieser Vers auch, dass die Gemeinde diese Institution ist. Dementsprechend hat die Gemeinde diese Bedeutung. Und das bringt mich zu diesem Kapitel Römer 13, das wollen wir uns anschauen. Und das ist etwas, worüber ich länger nachgesonnen habe, über ein paar Jahre hinweg, immer wieder. Ich habe es einfach sehr häufig erlebt in Gesprächen über verschiedene Geschehnisse, auch in unserem Land oder Gesetze auch in anderen Ländern, die also zum Teil sehr schräg sind, bis hin zu unintelligent oder wirklich richtig daneben. Und dann habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass jemand sagt, ja, aber in der Bibel steht, jede Regierung ist von Gott. Und das habe ich sehr auf dem Herzen, dass wir da Klarheit haben. Was steht da in der Bibel und was meint da die Bibel damit? Und das wollen wir uns anschauen, Römer 13. Ich lese ab Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Also die Elberfelder übersetzt hier die staatlichen Mächte und sie sagt, dass keine staatliche Macht ist außer von Gott. Und die NGÜ übersetzt sehr schön, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Was die Bibel hier sagt, ist, dass das Prinzip von Autorität von Gott kommt. Und dass jeder da in irgendeiner Position irgendwo Autorität ausübt, ist in diesem göttlichen Prinzip. Und ich denke, man kann es sehr gut vergleichen, dass die Bibel auch sagt, dass jede Vaterschaft von Gott kommt und dass er der Vater des Lichts ist und dass alles Gute und Vollkommene von ihm kommt. Und alle Vaterschaft ist nach ihm benannt. Das bedeutet, die Erfindung Vaterschaft kommt von Gott. Genauso wie die Erfindung Autorität. An dem Beispiel Vater wird uns, glaube ich, deutlich, dass ein Vater, der seine 14-jährige Tochter sexuell missbraucht, in dem Moment Dinge tut, die nicht von Gott sind. Ich denke, dass wir darüber Konsens haben. Und genauso ist es mit Regierungen und dieser Bibelstelle. Eine Regierung übt Autorität aus, und das ist ein Prinzip, was Gott erschaffen hat, und darin bewegt sich die Regierung. Dann lesen wir in den folgenden Versen, welche Art von Regierung Paulus hier meint. Wer sich daher staatlicher Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Also Paulus setzt hier gleich, dass staatliche Mächte Dinge anordnen, die übereinstimmen mit den Anordnungen Gottes. Und wer sich diesen widersetzt, die werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Also die Art von Regierung, von der die Rede ist, sind für die guten Leute gut und für die, die Böses tun, ist diese Regierung ein Schrecken. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Jetzt einfach mal die Frage, wenn wir das Gute tun, haben wir da noch in allen Dingen Lob von unserer Regierung? Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Andere Bibelübersetzungen sagen, sie hat die Gerichtsbarkeit oder die Macht, Recht zu sprechen. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gehört, die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also ich glaube, aus diesem Text wird deutlich, das Prinzip von Autorität kommt von Gott. Und Paulus ruft hier klar zum Gehorsam auf, einer Regierung gegenüber, die das Gute gut heißt und das Böse bestraft. In diesem Konsens können wir, glaube ich, verstehen, dass eine Regierung in Nordkorea nicht von Gott ist, in dem Sinne, dass das, was sie tut, von Gott ist. Sondern was diese Regierung tut in Nordkorea, ist Gott ein Gräuel. So sollen wir, glaube ich, diesen Text verstehen. Ich möchte, dass wir aus dieser Art Selbstberuhigung komplett aussteigen. Ja, die Regierung, die ist ja von Gott eingesetzt. Okay, brauche ich nicht mehr denken. Bitte lass uns mit dieser Idee, mit dieser Haltung aufhören. Wir werden noch sehr interessante Dinge erleben in unserem Land in Bezug auf Regierung. Also, das Prinzip von Autorität kommt von Gott. Genauso wie die Bibel sagt, Vaterschaft kommt von Gott. Wenn da ein Vater ist, der sein Kind missbraucht, der sein Kind Gewalt antut, dann ist das nicht von Gott. Und das ist auch nicht damit zu rechtfertigen, dass man sagt, ja, aber Vaterschaft ist von Gott. Ich habe extra im Urtext auch nachgeschaut, wo hier Obrigkeit steht in der Lutherbibel oder staatliche Mächte in der Elberfelder, dass hier das Wort Exousia steht und das heißt Macht oder Autorität. Also der Ursprung aller Autorität und Macht ist bei Gott selbst. Also wir sind aufgerufen vom Wort her, uns zu unterordnen und zu gehorchen. Und Paulus nimmt noch konkret Bezug auf das Thema Steuern oder Zoll. Und ich bin nicht heute hier, um aufzurufen, irgendwie zu Ungehorsam oder zu Anarchie. Selbstverständlich richten wir uns nach den Gesetzen unseres Landes und wir füllen unsere Steuererklärung gemäß der Wahrheit aus. Und selbstverständlich halten wir die Gesetze und die Straßenverkehrsordnung und was Grundstücke betrifft und wie die besteuert werden. Und da sollen wir der Wahrheit entsprechend auch agieren und handeln. Und nicht die ganzen üblichen Betrügereien mitmachen, die vielleicht Leute, die nicht glauben, da tun. Also wir haben Römer 13. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen ein besseres Verständnis haben, wie ist das gemeint. Es geht also hier darum, dass das Prinzip von Autorität von Gott kommt und Paulus dann diese Art von Regierung klassifiziert, dass er sagt, die von Gott eingesetzte Regierung ist ein Schrecken für das Böse und eine Regierung, die Frieden schafft und ein gutes Leben für die, die Gutes tun. Und ich nenne euch dann ganz konkrete Beispiele, dass wir das leider nicht mehr haben in unserem Land. Dann haben wir also auf der einen Seite die Aufforderung, wir sind gehorsam unserer Obrigkeit, unserer Regierung, wir halten Gesetze ein. Und dazu sind wir auch gerufen als Gläubige, weil Paulus auch sagt, die Regierung hat die Gerichtsbarkeit und sie ist dafür da, auch Unrecht zu richten. Und das ist eine Art, wie göttliche Autorität durchgreift, dass wenn jemand ein Mörder ist, der vor Gericht verurteilt wird und dafür auch bestraft wird. Das ist, ich sag mal, ein Eckpunkt. Und dann gibt es einen zweiten Eckpunkt im Wort Gottes. Das ist ein Satz, denke ich, der uns allen sehr geläufig ist. Und der stammt von Petrus. Apostelgeschichte 5, 29. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und zwischen diesen beiden Aussagen des Wortes gibt es eine Linie, die wir finden durch die Leitung des Heiligen Geistes. Die Regierung im Dritten Reich oder in Nordkorea oder in Eritrea oder viele andere schreckliche Staaten sind nicht in dem Sinne von Gott, dass das, was sie tun, irgendwie Gott gut heißt oder dass man das damit rechtfertigen könnte, dass man sagt, ja, aber die Bibel sagt, aber jede Regierung ist von Gott. Was diese Regierungen getan haben und tun, ist Unrecht, ist Sünde und Gott wird das richten. Also, was ich so allgemein wahrnehme, und ich denke, dass wir Deutschen da auch ein Stück anfällig dafür sind, als Nation, als Volk, dass wir schon sehr gerne gehorsam sind und dass wir uns gerne damit beruhigen, dass die da oben es gut mit uns meinen und die werden das schon gut machen. Und dieser Gedanke, so völlig blind und ohne die Maßstäbe des Wortes an Dinge anzulegen, einer Regierung zu gehorchen, wenn das die Bibel meinen würde, dann wäre das Volk Israel in Ägypten geblieben. Weil der Pharao war überhaupt nicht dafür, dass sie ausziehen. Dann hätte Mose völlig falsch gehandelt. Wenn Mose gesagt hätte, nein, Herr, die Regierung Ägypten ist von dir und damit müssen wir gehorchen, dann hätte es keinen Auszug aus Ägypten gegeben. Mose ist in ganz klarer Konfrontation mit der Regierung von Ägypten gegangen. Warum? Weil Gott ihm das gesagt hat. Wenn Petrus und Johannes das so gesehen hätten, dann hätten sie den Namen Jesus nicht mehr verkündigt. Hätten sie damit aufgehört. Also ich betone nochmal, wir sind gehorsam, wir zahlen unsere Steuern, wir sind da ehrlich. Wir halten die Gesetze und Ordnungen ein, wie wir das auch hier tun als Gemeinde, wie wir das tun mit unserem Bau. Wir bauen nicht irgendetwas und rufen dann wo an, bitte betet, ich muss das Gebäude wieder abreißen. Ja, warum muss es denn wieder abreißen? Ja, ich habe eigentlich keine Genehmigung gehabt. Das machen wir nicht. Nein, wir beantragen erst eine Baugenehmigung und bauen dann. Das macht äußerst Sinn. Aber ich möchte das klar sagen, es wird Dinge geben in unserem Land, wo wir unserer Regierung nicht gehorsam sein dürfen. Die wird es geben. Ich glaube, das ist immer dann der Fall, wenn eine Regierung über ihr Mandat hinausgeht, was sie eigentlich hat, und wenn eine Regierung sich vom Feind benutzen und gebrauchen lässt, Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die gegen das Wort Gottes sind. Da möchte ich uns ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe hier eine Drucksache vom Deutschen Bundestag. Da geht es um einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Da will ich uns ganz kurz ein paar Sachen daraus vorlesen. Das ist datiert vom 19.02. und das Gesetz ist dann, glaube ich, im Mai verabschiedet worden. Und zwar ist das hier ein Anschreiben, überschrieben mit der Überschrift Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen. Eine Konversionsbehandlung ist, das Wort Conversio kann man übersetzen mit Umwendung oder Umkehr. Also immer, wenn ihr jetzt das Wort Konversionsbehandlung hört, es heißt übersetzt Umwendungsbehandlung oder Umkehrbehandlung. Ich zitiere, in Deutschland werden nach wie vor sogenannte Konversionstherapien angeboten und durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Behandlungen, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder selbst empfundene geschlechtliche Identität einer Person zu ändern oder zu unterdrücken. Die Anbieter von sogenannten Konversionstherapien. Ja, wer sind denn die Anbieter? Das sind lebendige Gemeinden und es gibt gab ein paar ganz wenige Vereine in Deutschland, die homosexuellen Menschen helfen, von Homosexualität frei zu werden. Also die Anbieter von sogenannten Konversionstherapien gehen von der Annahme aus, nicht heterosexuelle Orientierungen, also zum Beispiel Homo- oder Bisexualität oder abweichende Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit, seien behandlungsbedürftig. Die Bibel geht absolut davon aus, dass das behandlungsbedürftig ist. Die Bibel nennt das Sünde und die Bibel warnt davor, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Das ist die Bibel also ganz deutlich im Alten und auch im Neuen Testament. Die Weltgesundheitsorganisation, unsere geliebte WHO, hat im Jahr 1990 Homosexualität und im Jahr 2019 Transsexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen. Also bis 1990 war Homosexualität bei der WHO eine psychische Krankheit. Das wurde dann gestrichen. Das ist ja auch ein bisschen die Rolle der WHO verstehen. Der Weltärztebund hat im Jahr 2013 sogenannte Konversionstherapien als Menschenrechtsverletzungen und als mit der Ethik ärztlichen Handelns nicht vereinbar verurteilt. Und der Deutsche Ärztetag hat im Jahr 2014 von den negativen Auswirkungen derartiger Therapien auf die Gesundheit gewarnt. Ein wissenschaftlich valider Nachweis für die behauptete Wirkung derartiger Therapien im Sinne einer Änderung der sexuellen Orientierung existiert nicht. Wissenschaftlich nachgewiesen sind dagegen zum einen schädliche Effekte solcher Therapien auf behandelnde Personen, zum Beispiel Depressionen, Ängste, gesteigerte Suizidalität, zum anderen Stigmatisierungs- und Diskriminierungseffekte auf Dritte in Form von Minderheitenstress. Die Bundesregierung spricht sich daher ebenso wie die maßgeblichen nationalen und internationalen wissenschaftlichen und psychotherapeutischen Verbände sowie der Bundesrat deutlich gegen sogenannte Konversionstherapien aus. Anbieter von sogenannten Konversionstherapien stellen deren fehlende Wirksamkeit und Schädlichkeit seit Jahren in Frage. Sie führen meist aus religiösen oder weltanschaulichen Motiven trotz fehlender medizinischer Indikationen weiter Konversionsversuche an Personen durch. Bei den Zielgruppen handelt es sich sowohl um Minderjährige als auch um Erwachsene. Mit sogenannten Therapien wird in die sexuelle und geschlechtliche Entwicklung und Selbstbestimmung, in die körperliche Unversehrtheit sowie den Achtungsanspruch und die Ehre des Einzelnen eingegriffen. Also der Ruf zur Umkehr und Buße an eine Person, die homosexuell ist, zurück zu Gottes Ordnung und davon freizukommen durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist jetzt, Stand heute, per Gesetz verboten. Und jemand, der das macht, begeht eine Straftat. Das ist keine Zukunftsmusik, das ist Stand heute, das geltendes Recht. Dieses Gesetz wurde verabschiedet. Ich hoffe, ihr habt wach zugehört, dass hier der Sprachgebrauch ist, dass also Ärzteverbände, die WHO, die Weltärztekammer, dass die Worte international, wissenschaftlich und psychotherapeutische Verbände, die alle haben bewiesen, dass es also schädlich ist für eine Person, zur Umkehr gerufen zu werden von einem derart sündigen und furchtbaren Lebensstil, der in den Tod führt. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir denn jetzt unserer Regierung gehorsam sein? Wollen wir den Homosexuellen lieber dort lassen, wo er ist, auf die Gefahr hin, dass er die Ewigkeit in der Hölle verbringt, weil wir ja unserer Regierung gehorchen? Ich würde sagen, nein. Der Text geht noch sehr viel weiter, das erspare ich uns. Der reine Gesetzestext, der verabschiedet wurde, da ist nochmal eine Unterkategorie genannt. Also durchgeführte Therapien sind jetzt gesetzlich verboten. Und dann ist extra im Gesetz erwähnt, sämtliche Sexualoperationen und Therapien, wenn jemand jetzt der Meinung ist, als Mann, ich bin jetzt mehr eine Frau oder umgekehrt, sind natürlich davon ausgenommen. Das heißt, wir haben ein Gesetz, was den Aufruf von Sünde umzukehren verurteilt und als Straftat hinstellt. Und das, was die Bibel Sünde nennt und totale Verirrung und Verwirrung, das ist in unserem Gesetzestext gut und wird geschützt. Gibt es dann Paragraph 2, es ist untersagt, eine Konversionsbehandlung an einer Person durchzuführen, die unter 18 Jahre alt ist. Bei Personen, die zwar das 18. Lebensjahr vollendet haben, deren Einwilligung zur Durchführung der Konversionsbehandlung aber auf einem Willensmangel beruht, ist eine Konversionsbehandlung ebenfalls untersagt. Also in dem vorangegangenen Text wird unterstellt, wenn jemand volljährig ist und diesem Volk, das wahrscheinlich ein bekennender Christ, jemand anleitet, aus dieser Sünde auszusteigen, dann ist das nur deshalb passiert, weil da ein Willensmangel vorliegt. Dann gibt es noch Paragraphen, dass das verboten ist zu bewerben. Und damit sind Vereine in Deutschland, die konkret mit Homosexuellen gearbeitet haben und da sehr viel Erfahrung haben, viele Menschen da frei geworden sind, sind mit diesem Gesetz in die Illegalität gezwungen worden. Und nur, dass wir dann auch die Strafmaße mal gehört haben. Also wenn du als dein Familienvater deinem noch nicht volljährigen Sohn ans Herz legst, von Homosexualität umzukehren, sollte das so sein, dann droht dir eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine Geldbuße bis zu 30.000 Euro. Ich habe hier das originale Gesetz. Das ist Stand heute in Deutschland. Jede Obrigkeit ist von Gott. Also wir müssen auch als Lektion aus dieser Krise mitnehmen, wir müssen mehr denken und wir müssen mehr, was wir hören und sehen, abgleichen mit dem Wort, um zu wissen, so verhalte ich mich, weil ich bin ein Kind Gottes. Und es geht auf diesem Globus nicht um China, nicht um die USA, es geht um die Gemeinde und Israel. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergessen wir nicht, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der wäre zur Zeit von Mose vor dem Lager gesteinigt worden. Das war das geltende Recht zur Zeit des Mose in Israel. Vergessen wir das nicht. Und dann schauen wir uns Personen an. Deshalb hatte ich im Vorfeld gesagt, es gibt auch ein bisschen Geschichtsunterricht. Und ich empfinde das auch als echt spannend. Und ich möchte uns einfach dazu anreizen, dass wir eine geheiligte, vom Heiligen Geist geleitete Kampfeslust entwickeln und ein Standing auch innerlich, dass wir wissen, egal was um uns herum gerade rumwogt an Ereignissen, wo wir stehen als Kinder Gottes, als Bürger in seinem Reich, als Mitglieder in einer Gemeinde. Ein gewaltiges Beispiel im Wort Gottes, finde ich, ist Daniel. Die Geschichte ist uns wohl bekannt. Ich lese uns aber doch nochmal den Text, weil es mir auf ein paar Details ankommt. Und zwar aus Daniel 6, Vers 5. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Das ist das, was Gott will. Der Daniel hat in dieser Besatzung, wo er eigentlich mithin entführt worden war, dieses Zeugnis gehabt bei den Leuten, dass er treu war und dass man bei ihm keine Nachlässigkeit fand. Ich betone nochmal, ich rufe hier nicht zur Gesetzlosigkeit auf. Das war das Zeugnis, was ihm seine Gegner ausstellen mussten. Dieser Mann ist treu und wir werden nirgendwo etwas finden, was irgendwie halbseiden oder nicht in Ordnung ist. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König. Ich finde interessant, da steht, sie stürzten zum König. Ich stelle mir die Situation so vor, dass sie lange überlegt haben, wie kriegen wir den Daniel weg? Und als sie den Einfall hatten, irgendwie was zu machen in Bezug auf seinen Gott, da war die Begeisterung so groß, dass sie hinstürzten zum König. Wie kleine Jungs, die eine super Idee haben. Und dann sprachen sie zu ihm so, König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Dann lesen wir weiter, dass das bei den Medern und Persern üblich war, dass Gesetze waren unaufhebbar. Also da gab es nicht so viel hin und her und vor und zurück. Die hatten da schon einen klaren Rechtsstaat. Und wir müssen genau anschauen, was sie sich ausgedacht haben. Sie haben dem König nicht vorgeschlagen, mach mal ein Gesetz, dass der Daniel nicht mehr betet. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, einen Monat lang soll jeder, der ein Anliegen hat, sich nur an dich wenden. Vor diesem Kapitel lesen wir, dass Daniel bei dem Vorgängerkönig von Darius, bei Belsazar, zu einem von den drei mächtigsten Minister ernannt worden war im Königreich. Und er war so erfolgreich, dass sein König Darius ihn über alles andere einsetzen wollte, weil er einfach alle übertraf, in dem wie er arbeitete. Also wir sehen hier, da wurde ein Gesetz gemacht, was sich nicht direkt gegen Daniel als Person oder seinen Gott richtete, sondern es ging darum, jeder, der eine Bitte hat, soll die nur noch an den König richten. Einmal nutzten die Minister den Stolz des Königs aus. Und dann wissen wir aus dem Wort, dass Daniel genauso weiter betete wie bisher. Und wir könnten das übertragen auf heute sagen, warum war er so dumm? Also schließlich war das nur ein Monat. Er hätte doch einfach den einen Monat stillhalten können, weil er wusste, dann macht mich der Darius zum höchsten Minister über alle anderen, dann mache ich das Gesetz sowieso wieder weg. Also nur ein Monat mal leise beten. Das muss man auch nicht unbedingt am offenen Fenster machen. Das kann man ja auch irgendwie hinten in der Besenkammer. Man muss doch schlau sein. Und der Daniel hat nicht so gedacht. Bitte denkt darüber nach. In Aussicht der Löwengrube hat er es vorgezogen, nicht einen Monat lang mal ein bisschen leiser zu sein. Er hat nicht entschieden, mit der Konsequenz Löwengrube, na, wenn das offizielle Beten jetzt hier irgendwie anstößig ist, dann gehen wir, ja, da gehe ich in den Keller. Gott hört mich. Gott hört mich doch überall. Gott hört doch, was in meinem Herzen ist. Als ich gemustert wurde für die Nationale Volksarmee, war mir klar, ich gehe nicht zu den normalen Soldaten, nicht weil dem Ding mit der Waffe, sondern weil man da einen Eid schwören musste und dem Sozialismus ewige Treue schwören musste. Und ich war damals mit meinen 16, 17 Jahren so weit zu wissen, dass ich das nicht will. Dann gab es Gespräche, weil ich dann später bei den sogenannten Bausoldaten war, wo man nicht einen Eid schwören musste, sondern in Anführungszeichen nur ein Gelöbnis. Und dann waren die Gespräche, ja, du kannst da auch während dem Eid beten. Also Daniel hat es nicht gemacht. Im Angesicht dessen, in eine Löwengrube geworfen zu werden, hat er seine Gebetszeiten selber für so wichtig gehalten, dass er die weitergemacht hat. Und er hat so viel Furcht Gottes gehabt, dass er da nicht den Kompromiss oder diese scheinbar kluge Lösung gesucht hat. Sein ganz starkes Vorbild. Also halten wir fest, es war ein vorbildlicher Mann. Er hat nicht in allen irgendwelchen anderen Bereichen Grauzonen gehabt. Die anderen Minister wussten, wenn wir den kriegen wollen, dann nur mit seinem Gott. Aber der Angriff kam nicht frontal gegen seinen Gott. Das Gesetz hieß nur, alle bitten an den König. Darius selber war vergrämt, als er gemerkt hat, wie er reingelegt wurde, weil er Daniel auch geliebt hat. Hat er dann als erster auch nachgeschaut, was aus ihm geworden ist. Also insofern, lasst es auf uns wirken. Diese scheinbare Kleinigkeit hätte man umgehen können, dem Konflikt aus dem Weg gehen. Daniel hätte argumentieren können, ja, wenn das jetzt das Gesetz ist, das müssen wir uns schon dann halten. Und das ist ja auch nur für einen Monat. Ich warte einfach ab, das wird Gott verstehen. So hat er nicht gedacht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Teufel uns Kompromisse anbietet, damit wir Leiden umgehen. Damit wir Leiden vermeiden. Es ist wirklich seine Strategie. Er bietet Kompromisse an, um Leiden zu umgehen. Die Kompromisse kommen oft im Gewand von Vernunft oder Klugheit daher. Aber Daniel hat das nicht gemacht, er ist nicht drauf reingefallen. Ganz starkes Vorbild von Daniel. Wir wissen, wie Gott ihn errettet hat und wie Gott ihm treu war. Das Starke an Daniel ist, dass er diesen tiefen Glauben hatte, dass er in Gottes Hand ist, auch wenn er vordergründig nicht errettet würde. Das war ihm einfach wichtiger, Gott nicht untreu zu werden. Im Neuen Testament Beispiele, die wir kennen, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Das finden wir Kapitel 4, Vers 18. Als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen, ob es von Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Apostelgeschichte 4, 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Denn indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Dann wurden sie wieder inhaftiert. Apostelgeschichte 5. Ein Engel öffnete die Türen des Gefängnisses in der Nacht und sagt zu ihnen, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens. Und als sie das gehört haben, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Direkt aus dem Gefängnis in den Tempel. Wir brauchen diesen Biss. Wir Gläubige in unserem Land. Wo ist diese Mentalität? Wir dürfen in Sachsen Gottesdienste feiern. Warum finden keine Gottesdienste statt in so vielen Gemeinden? Wacht auf! Petrus und Johannes hatten nicht die Idee, mit dem Hohen Rat diesen Deal einzugehen. Okay, wir wollen da keinen Anstoß nehmen, wenn euch das missfällt. Wir reden von Gott. Gott ist ja auch, Jesus ist auch Gott. Also reden wir von Gott, dann ist es okay. Die hätten kein Problem gehabt, wenn von Gott geredet worden wäre. Die hatten ein Problem, dass von Jesus geredet wurde, weil den hatten sie gekreuzigt. Und der war auferstanden. Vor dem Hohen Rat, sie wurden bedroht. Das waren damals echte Autoritäten. Über Leben und Tod. Und sie lehren weiter den Namen Jesus und kommen wieder ins Gefängnis. Der Engel holt sie raus, zack, wieder den Namen Jesus verkündigen. Ihr Lieben, wir brauchen das so sehr. Beispiel von Jesus, wo wir auch davon lernen können, Johannes 18, 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht in dieser Welt, von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, dass ich ein König bin. Und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Dann Johannes 19, ab 9. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus sagte, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Petrus sagt hier ganz klar, wie die Verhältnisse sind. Sagt zu diesem Pilatus ganz klar, du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn sie dir nicht jetzt gegeben wäre, weil das ist so Gottes Plan. Und wenn ich wollte, könnte ich Feuer vom Himmel fallen lassen und es war's. Also Jesus ist ganz klar, er hat keine Revolution gegen Pilatus angerichtet. Er hat diese Leute auch nicht gehasst. Aber er hat ganz klar auch in dieser Situation gesagt, was die eigentlichen Machtverhältnisse sind. Das ist auch ein starkes Vorbild, was der Herr uns da gibt. So, dann wollten wir mal das erste Bild einblenden. Ich möchte einfach noch ein paar Personen aus der Geschichte uns zeigen. Und für den einen ist das vielleicht bekannt, für den anderen nicht. Das ist Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Pfarrer, hat gelebt von 1906 bis 1945. Ich denke, dass er einer der bekanntesten evangelischen Pfarrer ist, die treu zum Wort Gottes gestanden haben in der Nazizeit und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Also er wurde mit 24 Jahren habilitiert, dann nach Auslandsaufenthalten wurde er Privatdozent für evangelische Theologie in Berlin und Jugendreferent. Und ab April 33 nahm er öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung und engagierte sich im Kirchenkampf gegen die deutschen Christen und den Ordnerparagraphen im Berufsbeamtengesetz. Also der Begriff deutsche Christen meint nicht allgemein Christen in Deutschland, sondern die Christenheit hat damals sich zum allergrößten Teil zu diesen Rassengesetzen gestellt und hat dieser falschen Theologie geglaubt, dass die Juden verworfen sind von Gott, weil sie Jesus getötet haben und wir als Christen an die Stelle der Juden gerückt sind im Wort Gottes. Da war eine Regierung, da waren Gesetze, da war ein ganz klares System, da waren Autoritäten. Und dieser Mann ist dagegen aufgestanden, hat gesehen im Wort Gottes, dass das nicht wahr ist, dass diese Rassentheorie falsch ist. Damals gab es sogenannte Arier-Paragraphen, dass also in der ganzen Beamtenwelt niemand mehr arbeiten konnte, der jüdischer Abstammung war. Ab 35 leitet er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwalde, später illegal bis 1940. Ab 38 schloss er sich dem Widerstand um Wilhelm Franz Canarius an. 1940 erhielt er Redeverbot, 41 Schreibverbot. Am 5. April 43 wurde er verhaftet. 2 Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers als einer der letzten NS-Gegner hingerichtet. Seine Lehren betonten in der Hauptsache die Gegenwart Jesu Christi in der weltweiten Gemeinschaft der Christen, die Bedeutung der Bergpredigt, die Nachfolge Jesu und die Übereinstimmung von Glauben und Handeln. In Gefängnisbriefen entwickelt er einflussreiche Gedanken für eine zukünftige Ausrichtung der Kirche. Ein Zitat von ihm ist: Die billige Gnade ist der Untergang der Gemeinde. Dieser Mann hatte die Wahl, mit tausenden anderen evangelischen Pfarrern mitzuschwimmen im Dritten Reich. Er hat zu dem gestanden, was die Bibel sagt. Er hat diese Linie gefunden zwischen das ist die Obrigkeit und wir halten Gesetze ein und wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Er hat diese Linie gefunden, Gott treu zu sein und zu seinem Wort zu stehen. Und er ist dafür mit 39 Jahren hingerichtet worden. Das nächste Bild. Das ist Paul Schneider gewesen. Gelebt von 1897 bis 1939. Ist bekannt geworden als der Prediger von Buchenwald. Hat im Ersten Weltkrieg als Soldat gedient. Und dann ist von ihm berichtet, dass er am Anfang unschlüssig war, was von Hitler zu halten sei und was die Nationalsozialisten in Wahrheit für Ziele verfolgten. Am 21. März 1933 kam der neue Reichstag zusammen. Und anlässlich dieses Tages sollten von 12 bis 12.30 Uhr im ganzen Land die Glocken geläutet werden. Da ging es um den Tag der Machtergreifung Adolf Hitlers. Und Paul Schneider hat sich geweigert, die Glocken zu läuten. Und einer aus seiner Kirchgemeinde hat den Antrag gestellt, das doch zu machen. Und das war der Anfang seiner Verfolgung. Eine halbe Stunde Glocken läuten. Dieser Mann hat im Angesicht, nach Buchenwald zu kommen, ins KZ, sich geweigert, 30 Minuten die Glocken zu läuten zum Machtantritt von Adolf Hitler. Der wurde über ein Jahr in einer Einzelzelle gefangen gehalten und es gibt einen Mann, der hieß Martin Sommer, der ihn jahrelang in Buchenwald persönlich gequält hat. Es ging dann um die Rechtsprechung. Das Verfahren wurde jahrelang hinausgezögert. Dann wurde endlich Recht gesprochen, dass es eigentlich ein geringes Vergehen ist. Und im Endeffekt wurde er dann in irgendein Kirchenbezirk versetzt, wo er nicht hin wollte. Und weil er sich geweigert hat, das zu tun, ist er dann hingerichtet worden. Hier steht geschrieben, er hätte das KZ auf der Stelle verlassen können, wenn er sich dem Ausweisungsbefehl aus der Rheinprovinz gebeugt hätte, was er aber nicht tat, da er unter seiner Berufung auf Apostelgeschichte 5,29 seiner Gemeinde in Dickenschied sich verpflichtet fühlte. Also er hätte aus dem KZ entlassen werden können, wenn er gesagt hätte, okay, ich gehe in eine andere Gemeinde als Pfarrer. Aber weil er gesagt hat, Gott hat mich nach Dickenschied geschickt, das ist meine Gemeinde, hat er in Kauf genommen, im KZ zu sterben. Dann mal die nächsten Bilder, dass wir eine Idee davon bekommen, was zu dieser Zeit los war. Was war allgemeiner Mainstream? Was waren die allgemeinen Meinungen? Das war die damalige normale Lehre. Wir deutsche evangelische Christen nehmen die Errettung unseres Volkes durch unseren Führer Adolf Hitler als ein Geschenk aus Gottes Hand. Nächstes. Das war zu dieser Zeit normal. Wir sehen hier einen evangelischen Pfarrer, die Hakenkreuzfahnen. Weiter. Das ist ein Altar aus einer Kirche. Weiter. Das ist auch in einer evangelischen Kirche gewesen. Weiter. Da kriegen wir einen Geschmack dafür, was diese Männer gestanden haben. Die haben gesagt, das ist das Wort. Der Paul Schneider hat es in Kauf genommen, in Buchenwald zu sterben, weil er gesagt hat, meine Kirchgemeinde ist ein dicken Schied, das sind meine Schafe und nicht irgendwo anders. Weiter. Richard Wurmbrand, ich denke, dass viele von uns den Namen kennen, ist 1909 in Bukarest geboren, 2001 verstorben. Er war ein rumänischer, lutherischer Pfarrer und Gründer der Hilfsorganisation Märtyrerkirche. Es ist von ihm berichtet, dass er durch einen alten deutschen Zimmermann in einem kleinen rumänischen Dorf zum christlichen Glauben kam. Und dann ist er zum Pastor ausgebildet worden, ordiniert worden und dann in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg fanden in seinem Privathaus Juden Zuflucht und Schutz vor der einsetzenden Judenverfolgung. 1948 wurde er vom kommunistischen Regime, das nach dem Zweiten Weltkrieg an die Macht gekommen war, verhaftet in Rumänien und verhört und gefoltert. Die Gefangenschaft im Gefängnis Shiget dauerte 8 Jahre bis 1956. 3 Jahre verbrachte er in strenger Einzelhaft in unterirdischen Kerkern ohne Licht und ohne Geräusche. Ich habe von ihm ein Zeugnis gelesen, dass die Gänge in diesem unterirdischen Kerker waren schalldämmend, so dass es überhaupt kein Geräusch gab. Da wurde er gefangen gehalten. Unter der Auflage, nicht mehr zu predigen, wurde er amnestiert. 3 Jahre später wurde er erneut verhaftet und bis 1964 eingesperrt. Für 10.000 US-Dollar konnten norwegische Christen ihn und seine Familie freikaufen. Dann durfte er nicht mehr in sein eigenes Land. Erst 1990 durfte Richard und Sabine Wurmbrand nach 25 Jahren Exil wieder nach Rumänien reisen. Das linke Bild ist entstanden nach seiner Haftentlassung. Wenn ich das mal so durch den Kopf gehen lasse, habe ich Probleme damit, dass wir in unserem Land uns so lässig dabei finden als Gläubige im Allgemeinen. Wir machen jetzt ein bisschen Zoom-Meetings, ist eigentlich cool. Das nächste Bild bitte. Das ist Johannes Zink, Vater vom Andreas. 2005 verstorben. Johannes Zink war ein sehr, sehr guter Freund von meiner Frau und mir, hat uns auch getraut. Da war evangelischer Pfarrer in Muhlsdorf. Das ist ein kleines Dorf kurz vor Greiz. Da gab es in den 70er Jahren einen geistlichen Aufbruch und es haben so ab 72 die sogenannten Kirchenwochen stattgefunden. Also eine Woche im Jahr haben sich junge Leute getroffen, um Gottes Wort zu hören, um Gemeinschaft zu haben, um Gott zu preisen. Die erste Kirchenwoche war 1974 in See bei Niesky. Da sind 350 junge Leute gekommen. Für die jungen Leute unter uns, es war in der DDR auch ein Problem, wenn große Versammlungen waren. Das war immer schwierig. Und unsere Regierung damals hatte große Angst davor, vor allem wenn sich junge Leute treffen. Das in Niesky hat dann so gestrahlt, dass es viele Orte gab, wo Kirchenwochen stattfanden. Und einer davon war in Mulsdorf. Ich denke, die waren so zwischen 76 und 1990 jedes Jahr. Dieser Mann hatte den Mut, Männer Gottes einzuladen und in seiner Kirche predigen zu lassen. Das war zu DDR-Zeiten verboten per Gesetz. Ein Ausländer durfte nicht sprechen. Und dann hat er immer gesagt, wir haben den Bruder Filippo heute hier. Das war ein Mann aus Italien. Und er bringt uns ein Grußwort. Weil ein Grußwort geben war erlaubt. Und das Grußwort ging dann bis abends um 11. Und dann kam am nächsten Tag der Anruf vom Rat des Kreises. Für die Jüngeren unter uns, das war die damalige Parteiorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, die waren organisiert im Rat des Kreises und die Leute, die dort saßen, waren ganz eng verknüpft mit der Staatssicherheit, der damaligen Geheimpolizei. Und wenn du dorthin eingeladen wirst, dann wusstest du nicht genau, ob du wiederkommst. Seine Frau hat es mehrere Male erleben müssen, nicht zu wissen, ob er wiederkommt. Er hätte das nicht machen müssen, aber er hat es gemacht. Deshalb stehe ich heute hier, weil diese Kirchenwochen haben mich geistig geprägt. Der hatte nicht die Idee, jede Obrigkeit ist von Gott, wir müssen ganz lieb sein und gehorsam sein. Wir müssen als Christen ein Vorbild sein, alle Verbote einzuhalten. Er hatte diese Idee nicht. Er hat Leute sprechen lassen aus England, David Strauss. Und die jungen Leute, die da versammelt waren, haben wahrgenommen, hier spricht jemand, der kennt den Herrn. Das ist lebendiges Wort. Das ist nicht irgendwelches Gelaber. Der Heilige Geist ist gekommen. Ich habe dort meine Geistestaufe erlebt. Ich habe dort das Sprachengebet empfangen. Eine Woche im Jahr hat eine Strahlkraft gehabt, dass aus diesen Kirchenwochen viele geistliche Leiter hervorgegangen sind, die heute Gemeinden leiten. Er hatte den Mut, zum Beginn des Gottesdienstes in eine rammelvolle Kirche zu sagen, ich begrüße die Mitarbeiter der Staatssicherheit unter uns. Der Thomas. Der Thomas ist jetzt 85 Jahre alt, lebt in Rumänien, gehört zu dieser deutschen Minderheit, die in Rumänien lebt, seit ungefähr 800 Jahren. Er ist der Sohn eines Zimmermanns, einem siebenbürgischen Dorf. Und er war aufgewachsen in der evangelischen deutschen Kirche in Rumänien. Und ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum das war, aber ich würde es ungefähr in den 60ern einordnen, hat er und seine Frau Rosina uns erzählt, dass sie sich bekehrt haben. Sie haben Jesus kennengelernt. Wir würden auch sagen, sie sind von Neuem geboren worden. Und das bedeutete, dass sie aus der evangelischen Kirche rausgeworfen wurden. Es gibt in Rumänien für das Wort der Bekehrte, das ist ein Schimpfwort in Rumänien, ein Bekehrter. Wir haben, manche von uns, einen Preis gezahlt für eine richtige Taufe. Der Thomas hat einen Preis gezahlt für eine Wiedergeburt. Man muss wissen, dass zur Zeit des Kommunismus in diesen Dörfern eine ganz starke dörfliche Verbindung und Gemeinschaft war. Und wenn man aus dieser Kirche geworfen wurde, dann war man aus dieser dörflichen Gemeinschaft geworfen. Da war man draußen. Da haben die einen hohen Preis dafür gezahlt. Warum habe ich rechts noch das Bild mit reingemacht? Ihr seht dort eine Kirchenruine und vielleicht könnt ihr erkennen, dass da eine Mauer gibt und innerhalb der Mauer ist ein Friedhof. Und dann seht ihr unterhalb der Mauer diese kleinen weißen Stellen, das sind auch Grabsteine. Die Bekehrten, also die Abgefallenen, die durften nicht innerhalb der Mauern beerdigt werden. Deshalb gibt es außerhalb die Grabsteine. Zur Schande auch, dass sie, wenn sie tot sind, nicht auf dem echten und richtigen Friedhof liegen dürfen. Und damit haben sie eine Pfingstgemeinde gegründet. Und der Thomas wurde von der Securitate, der rumänischen Geheimpolizei, verfolgt und auch überwacht. In Rumänien war es absolut verboten, Besuch aus dem Ausland zu empfangen. Hunderte Leute sind in ihrem Haus über Nacht gekommen und heimlich gegangen. Der Thomas ist bekannt im ganzen Land. obwohl da nicht große Internetseiten oder YouTube-Kanäle unterhalten hat. Da hat einfach Gott gehorcht und Menschen geholfen, weil Gott ihm das aufgetragen hat. Ich kenne persönlich Menschen, die noch vor dem Mauerfall, noch zur Zeit von Kommunismus nach Rumänien gefahren sind und ihn besucht haben. Und die sich dann nachts in sein Haus schlichen und früh heimlich wieder weg. Und jedes Mal standen diese beiden in der Gefahr, für immer eingesperrt zu werden. Dieser Mann hat tausende Bibeln in Rumänien verteilt, in einer Zeit, wo es verboten war, bei Strafe. Einmal wurde er abgeholt von der Stasi, Securitate, und wurde mehrere Tage verhört. Die Rosina wusste nicht, ob ihr Mann wiederkommt. Die wusste noch nicht mal genau, wo er war. Und dann wissen wir, 89 im Dezember, in Rumänien gab es da richtig blutige Aufstände. Das war nicht so wie hier. Besonders in der Stadt Temeswar waren die Aufstände am massivsten, weil diese Stadt konnte durch die geografische Lage serbisches und ungarisches Fernsehen empfangen. Und die Leute sind auf die Straße gegangen und die Armee hat angefangen, auf Leute zu schießen. Und der Axel und ich, wir waren 1990 in Temeswar, wir haben die Straßenbahn gesehen mit durchlöcherten Seitenwänden von Maschinengewehrsalven. Da sind viele Leute gestorben, weil die Kommunisten dort nicht so abgetreten sind wie hier. Und der Hass der ganzen Bevölkerung hat sich in wenigen Tagen massiv im ganzen Land entladen. Und das hatte zur Folge, dass in vielen rumänischen Dörfern die Leute, die Dorfpolizisten gelyncht haben, die sind zum Büro vom Dorfpolizist gegangen oder in die Bürgermeisterämter und haben die Leute da rausgezerrt und haben die bestialisch umgebracht. Da sind ganz schlimme Dinge passiert. Weil sie so unterdrückt waren, so gequält waren, so bevormundet, gehungert haben, Lebensmittel auf Morgen, auf Rationen, Daueranstellen auf Dinge. Thomas hatte eine Zimmerei, war selbstständig als Zimmermann. Er musste einen vollen Monat im Jahr für umsonst für den Staat arbeiten. Jedes Jahr. Und in Urbegen sind die Leute auf die Straße gegangen mit Sensen und Dreschflegeln und haben sich aufgemacht, die Polizisten und die Ortsvorsteher da zu lynchen und umzubringen. Und der Thomas hat erzählt, dass das so Tumult war und dass er an seinem Hof stand und Angst hatte, was jetzt passiert. Und dann sagt er, hör ich an meiner Hoftür klopfen. Da steht der Polizist draußen, der die Sekretärin angerufen hat, der mich hat abholen lassen zum Verhör. Und sagt, Thomas, lass mich rein. Die bringen mich um. Ich will, dass wir daraus was lernen. Der Thomas war kein Kommunist. Der hat nicht aufgerufen, die Regierung zu stürzen. Der hat ein rechtschaffenes Leben geführt und der hat Gesetze eingehalten seines Landes. Aber da war Gott mehr gehorsam. Der hat Bibeln verteilt, obwohl es die Regierung verboten hat. Und da hatte dieses Zeugnis wie Daniel. Der Polizist wusste, mein Leben ist jetzt zu Ende. Und da gab es einen Hof im ganzen Dorf, diesen, durch diese Tür, wo er wusste, der lässt mich rein. Niemand hätte ihn reingelassen. So hat der Thomas diesem Mann das Leben gerettet. Wir brauchen diese Mentalität, ihr Lieben. Es geht mir nicht darum, irgendwie auf kommunistische Art und Weise zur Revolution aufzurufen. Aber bitte lasst uns denken, was für Gesetze werden in unserem Land gemacht und wie stimmt das überein mit Gottes Wort? Und wenn das nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann ist klar, wo ich stehe, auf der Seite des Wortes Gottes. Mich bedrückt die Schläfrigkeit und die Feigheit der Gläubigen in unserem Land aktuell. Das macht mir richtig zu schaffen. Haben wir uns mal überlegt, weil ich das wirklich in allen Gesprächen, auch in Außenkontakten gehört habe, ja, wir haben per Zoom Gebetskreis, ja, wir haben per Zoom Gottesdienst. Die Internetplattform Zoom ist eine amerikanische Firma, ist eine amerikanische Software. Haben wir uns mal überlegt, dass diese Plattform detaillierteste Informationen von sämtlichen christlichen Gruppen hat jetzt? Wir müssen mal anfangen, im Westen über sowas nachzudenken. Vor allen Dingen alle, die nach 1990 geboren sind und alle, die in den alten Bundesländern aufgewachsen sind. Alles, was über solche Plattformen geredet wird, kann auch aufgezeichnet werden. Es gibt also jetzt detaillierteste Datenbanken mit detailliertesten Informationen aller Gläubigen in der westlichen Welt, die das benutzt haben. Ich sage nicht, dass da was Schlimmes damit passiert, aber ich sage, es gibt die Möglichkeit. Nee, wir machen keine Gottesdienste. Ach, es ist doch mal cool, ein bisschen zu Hause und mal runterkommen. Mal ein bisschen nicht so viel Stress mit die Veranstaltung. Ist eigentlich auch schön mal. Also man kann schon 2-3 Wochen mal runterkommen, dann muss es vorbei sein. Es muss unbedingt vorbei sein mit dem Runterkommen. Ich will einfach für alle, die die Aufnahme sehen oder hören, fangt an, euch zu versammeln, macht Gottesdienste, findet Lösungen, versammelt euch. Unsere Gebete haben eine Bedeutung. Der Herr muss erhoben werden. Wir sind sein Leib auf dieser Erde. Und der lehnt sich gerade zurück auf dem Sofa und guckt ein bisschen Zoom. Das geht nicht. Das haben diese Männer nie, hätten die sowas gedacht oder gemacht. Denkt dran, 30 Minuten läuten, KZ. Wir brauchen diese heilige Standhaftigkeit und diese Kampfeslust und diese Ergebenheit unserem Herrn Jesus gegenüber. Und die brauchen wir. Und wenn es auf Messerschneide kommt und es bringt Gott Menschen zu uns, die homosexuell sind, wir werden ihnen lernen, was die Bibel lehrt. Und diese Leute werden frei. Und wenn dafür einer ins Gefängnis muss, muss er ins Gefängnis. Wir werden die Wahrheit nicht verleugnen. Wenn das einer Behörde nicht gefällt, dann zahlen wir ein Bußgeld. Dann ist es eben so. Der Thomas hat tausende Leute durch sein Bibelschmuggeln und durch die ganzen Verbindungen, die er hatte, und auch, dass bestimmte Güter ins ganze Land gingen, geistlich versorgt. Wenn der in den Himmel kommt, der hat eine gewaltige Frucht. Der hat nie ein Wort des Hasses über die Regierung. Ich habe noch nie von ihm gehört, dass da irgendwie geschimpft hätte, wie blöd die alle waren. Nein. Aber der hat ganz klar seine Bahn gezogen, auch unter diesem System, auch mit diesem Druck. Jetzt stand heute totales Versammlungsverbot. Was sagt der Thomas? Jeder, der auf meinen Hof bekommt, bekommt das Abendmahl. Genau. Ich erinnere mich zurück an meine eigene Kindheit oder Jugend. Ich hätte auch mit einem FDJ-Hemd beim Fahnenappell stehen können. Ich hätte auch 3 Jahre zur NVA gehen können. Dann hätte ich auch ein Abitur machen dürfen, hätte ich auch studieren dürfen. Ich hätte auch sagen können, ich bete dann mal leise, so stethoskopisch. Was ist das Fazit für uns? Es gibt diese beiden Aussagen im Wort. Römer 13, Apostelgeschichte 5. Wir sind der Regierung gehorsam. Wir beachten die Gesetze in unserem Land. Wir rufen nicht auf zu irgendeiner Anarchie. Wir sind keine Linken, wir sind nicht irgendwelche extrem abgedrehten Leute. Aber wenn die Gesetze unseres Landes entgegen dem sind, was das Wort Gottes sagt, dann sind wir den Gesetzen des Landes nicht gehorsam, sondern dann gehorchen wir Gott mehr als den Menschen. Und ich möchte uns ermutigen dazu, wachsam zu sein. Der Feind bietet Kompromisse an, um Leiden zu vermeiden. Aber Daniel unter Darius hat die Kompromisse nicht gemacht. Dietrich Bonhoeffer hat sie nicht gemacht. Paul Schneider hat sie nicht gemacht. Er hätte aus KZ Buchenwald in einen anderen Fahrbezirk gehen können. Er hätte sogar predigen dürfen. Er hat gesagt, nein, meine Gemeinde ist woanders. Wenn ich nicht dahin gehe, gehe ich gar nicht. Wird er da Prediger von Buchenwald genannt, und es ist berichtet, dass er aus seiner Zelle heraus, wenn er nicht in Einzelhaft war, predigte. Und dann kamen immer die Wärter und haben so lange auf ihn eingeprügelt, bis er bewusstlos war. Sobald er wieder bei Bewusstsein war, hat er weiter gepredigt. Also diese beiden Pole gibt es. Dazwischen gibt es eine Linie, und die leitet uns der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kann das tun, wenn wir die Wahrheit lieben. Bitte macht euch mit dem Gedanke vertraut, dass das mal einen Preis kosten kann. Also wir können einer Regierung nicht gehorchen, wenn sie die von Gott gegebene Macht missbraucht oder uns zwingen will, gegen das Wort Gottes ungehorsam zu sein. Wir müssen aufwachen, die Situation apostolisch sehen, dass es im Weltgeschehen immer um Israel und die Gemeinde geht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Feind Kompromisse anbietet, damit wir untreu werden und ungehorsam werden dem Herrn gegenüber, damit wir Leiden umgehen. Dieser vorauseilende Gehorsam in unserem Land. Die Landeskirche hat sich selber auferlegt, nicht zu singen. Niemand hat es verlangt. Ihr Lieben, gemeinsames Beten und gemeinsames den Herrn preisen werden wir uns niemals und von niemand verbieten lassen. Mit keinem Argument dieser Welt. Wenn wir das tun, werden wir Gott untreu. 2. Timotheus 2,3: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Oder 2. Timotheus 3,12: Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Lass uns das mitnehmen. Ich hoffe, dass das irgendwie eine Hilfe war, auch Sachen einzuordnen. Mir persönlich hilft es, auch solche Beispiele anzuschauen und dann auch zu gucken, ja, wovor fürchte ich mich und was haben diese Leute durchgehalten, auch weil wirklich der Herr bei ihnen war und ihnen diese Kraft dazu gegeben hat. Ich hatte die paar Bilder deshalb gezeigt von den vielen Hakenkreuzfahnen mitten in Kirchen, um euch zu zeigen, dass solche Leute wie Dietrich Bonhoeffer oder Paul Schneider die absoluten einzelnen Ausnahmen waren. Es gab Verbände während der Zeit, die hießen die braunen Pfarrer. Und die haben die Rassentheologie voll vertreten, haben die biblisch untermauert und begründet. Zu allen Zeiten in der Geschichte hatten die bekennenden, wahren Gläubigen ein doch gespanntes Verhältnis zur Regierung. Bis auf ganz wenige kurze Ausnahmen war das in der gesamten Geschichte so. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir da ganz wach sind. Wenn wir jetzt diese Corona-Regeln haben, lass uns das einhalten. Wir machen das hier auch, wir sitzen auf Abstand, wir haben Schildchen aufgehängt, alles schön. Ich weiß nicht, wen das beruhigt, aber irgendjemand wird es helfen. Aber das ist so verlangt, machen wir. Das bedeutet nicht, wir müssen das alles gutheißen. Das bedeutet nicht, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Wenn eine Maske verlangt wird, setze ich gleich zwei auf. Und ich will uns auffordern, selber zu denken. Bitte lasst uns selber denken. Wir müssen da aus dem deutschen angeborenen Ding wirklich raus, dass wir gerne jemand da oben vertrauen und in dem guten Glauben sein wollen, da wird es für uns gut machen. Die Mutti macht das für uns. Nein, macht sie nicht. Ich denke, für die jüngeren Leute ist es nicht so einfach zu beobachten, aber für die etwas Älteren, wir sehen auf 16 Jahre Amtszeit zurück von Angela Merkel und wir sehen, was in 16 Jahren in unserem Land passiert ist. Und das ist gravierend. Also wollen wir da wachsam sein. Wir lassen uns nicht in Kompromisse bringen vom Feind, um Leiden oder Unannehmlichkeiten zu umgehen. Weil das ist der erste Schritt, dem Herrn untreu zu werden. Wenn ihr Leute trefft, ermutigt, sagt, Leute, trefft euch, versammelt euch. Es ist erlaubt, es sind sogar Familienfeiern erlaubt. Bitte fangt an, euch zu treffen. Wir Gläubigen allgemein in Deutschland haben uns wirklich das Zeugnis ausgestellt, wir sind nicht systemrelevant. Selbstverständlich, wir sagen alles ab, wir schließen komplett. Ich bin kein großer Verfechter von diesen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten. Aber das für viele Gläubige ist das enorm wichtig. Und weltweit gab es keine Ostergottesdienste. Erzählt mir nicht, dass das nicht gegen Christen ist. Es kommt in Form einer Pandemie. Es ist sehr in Frage zu stellen, wie groß oder klein sie in Wahrheit ist. Es ist sehr vieles in Frage zu stellen. Und spätestens jetzt müssen wir gesehen haben, dass wir doch massiv belogen werden. Also noch vor 14 Tagen hat Frau Merkel gesagt, dass Stand heute keine Steuererhöhungen geplant sind. Also wir brauchen da echt einen Geigerzähler für Wahrheit in uns. Angekoppelt am Wort Gottes. Wir bewerten Dinge im Lichte des Wortes. Ich möchte alle Leiter, Prediger, Pastoren aufrufen, fangt an, euch zu versammeln. Es gibt in anderen Bundesländern Gesetze, da muss pro Person 20 Quadratmeter Platz sein. Das heißt für viele Gemeinden, es passen 5 Mann rein. Dann macht 10 Versammlungen am Tag, am Sonntag, wo je 5 Mann kommen. Versammeln, beten miteinander. Das ist im Wort so tief verankert, das ist so wichtig. Wenn die Mentalität, die wir da aktuell haben, wenn die unsere gläubigen Geschwister in China hätten, gäbe es keine Gemeinde in China. Ich bin da fassungslos. Und wir haben auch bei uns gesehen, unter uns, dass da doch sehr viel Unklarheit war am Anfang und sehr viel nicht einordnen können, wo stehen wir jetzt geistlich und was ist jetzt aus Gottes Sicht Priorität. Und so lasst uns diese Zeit mitnehmen, lasst uns daraus lernen, dass wir krisenfester werden. Es wird irgendwas Neues, irgendwas anderes kommen. Ich meine nicht die 28. Corona-Welle, ich meine irgendwas vielleicht wirklich Krasses. Und dann sollten wir das mehr gelernt haben als zur Zeit oder bis hierher. Was sagt das Wort? Wir müssen dem Herrn gehorchen. Das ist, was der Herr gesagt hat. Das ist, was der Herr will. Fallen wir nicht auf die Tricks vom Feind herein. Na, das war doch hier nicht gegen Christen. Doch. Welche Art von Versammlung kann der Teufel nicht ausstehen? Ein Ramadan? Übrigens heißt das jetzt in unseren Medien Zuckerfest. Eine Familienfeier, wo es Zuckerfest gefeiert wurde, hat man sich infiziert. Dass das Moslems waren, die das Ende vom Ramadan gefeiert haben, ist in unserem Sprachgebrauch schon nicht mehr. Das ist jetzt Zuckerfest. Beobachtet, wie sich Sprache verändert in unserem Land. Das war im Dritten Reich genauso. Sprache hat sich verändert und es ist nachgewiesen, dass wenn Sprache sich verändert, dann Inhalte und Werte sich verändern. Dazu möchte ich uns wirklich aufrufen, dass wir da wach sind, dass wir da eine gesunde Kampfeslust haben, dass wir das durchschauen, wo der Feind uns da Kompromisse anbietet, dass wir diese Sicht haben, die Gott auf die Welt hat, dass was weltweit geschieht, es geht um Israel und die Gemeinde. Und aktuell wurde die Gemeinde abgeschalten. Und jetzt, wo wir konkret in unserem Freistaat Versammlungen machen dürfen, finden in vielen Gemeinden keine statt. Und das ist fatal. Das zeigt uns, wo wir in Wahrheit stehen. Und ich denke, es ist jetzt nicht die Zeit, dass wir wieder neu uns Prophetien anschauen, dass der Herr Ströme von Menschen in die Gemeinden schickt und die werden alle geheilt. Gibt es eine ganz neue Prophetie. Es werden alle geheilt, die in die Gemeinde geschickt werden. Und es wurde gesagt, ganz Deutschland wird seine Knie beugen vor dem Herrn Jesus. Das ist eine Prophetie, eine aktuelle. Ich glaube das nicht. Ich finde im Wort Gottes, dass sich jedes Knie vor dem Herrn beugen wird und das wird passieren, wenn Jesus kommt. Dass wir nicht uns wieder damit betäuben, sondern dass wir sehen, okay, da war eine kleine Unregelmäßigkeit, Corona, und das hat uns schon, wir müssen stärker werden. Oh ja, klarer. Das ist, was die Bibel sagt, das ist das, was wir tun. Da geht's hin. Wir haben Beispiele gesehen vom König, von Daniel bis heute, zu unserem Bruder in Rumänien. Männer, die dem Herrn treu geblieben sind, die zum Teil einen Preis bezahlt haben, den wir uns ganz schwer vorstellen können. Und ich glaube, das ist etwas, was dem Herrn gefällt, was der Heilige Geist in uns weiter hervorbringen will. Und dass wir uns auf der einen Seite davor bewahren, irgendwie so Ernst Tillmann-mäßig eine Revolution loszutreten oder in Opposition gegen alles zu gehen. Lass uns Beispiele nehmen wie Daniel, wo sie gesagt haben, wir finden bei ihm nichts, wo wir ihn rankriegen. Sein Leben ist korrekt. Da ist einfach in allen Bereichen, arbeitet er sauber, 100%. Wir finden einfach nichts. Oder wie beim Thomas. Die Leute, die ihn ans Messer geliefert haben, die ihn verhört haben, die haben bei ihm geklopft, um ihr Leben zu retten. Und auf der anderen Seite, wenn unser Gesundheitsminister solche Gesetze verabschiedet und das als Straftat deklariert ist in Deutschland, dass ein Vater seinem Sohn erklärt, was Sexualität ist und wie die Orientierung ist, sollte da sowas sein wie Homosexualität. Dass das jetzt eine Straftat ist, wo man dafür verurteilt werden kann, dann können wir dem nicht gehorchen. Da verleugnen wir das Wort und verleugnen die Wahrheit. Und das ist nur ein Beispiel. Herr Jesus, das bete ich für uns, für unsere Gemeinden hier in unserem Freistaat, für die Gemeinden in unserem Land. Herr, ich bitte dich, dass du dich erbarmst, dass die Dämmerung aufhört, dass dahin schlafen. Herr Jesus, diese fatale Idee, uns aufs Internet zu verlassen, dass wir da ja irgendwie Gemeinde bauen, dass wir die wahre Gemeinschaft der Gläubigen ersetzen mit ein bisschen Zoom-Meeting am Computer oder mit Videos. Ich bitte dich, Herr, dass du dich erbarmst. Komm mit deinem Heiligen Geist über unser Land. Mach unsere Geschwister wach, mach uns wach. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in unseren Herzen diese Hingabe hervorbringst, diese Entschiedenheit, dir treu zu sein, diese wilde Entschlossenheit, keine Kompromisse zu machen, sich nicht einwickeln zu lassen. Heiliger Geist, wir brauchen, dass du uns in die Wahrheit leitest, dass wir solche Dinge durchschauen, dass wir das durchblicken. Zeig uns das, Heiliger Geist. Herr, wir wollen Leute sein, die dir treu bleiben, die an deinem Wort bleiben, die zu dir stehen. Jesus, ich danke dir für all den Schutz, den du uns gegeben hast. Ich danke dir für deine Bedeckung, wie du für uns sorgst. Das ist einfach herrlich, Jesus. Herr, bitte gib uns die Gnade, dass wir dir treu bleiben können. Jesus, wir wollen diese Männer, von denen wir heute gehört haben, zum Vorbild nehmen. Sie haben deinen Namen nicht verleugnet. Sie sind nicht davon abgewichen, obwohl sie mit ihrem Leben bezahlt haben. Und Herr, ich will dir einfach dafür danken. Ganz gleich, was da noch vor uns ist und in welche Situation wir vielleicht kommen. Herr Jesus, wir wollen dir treu bleiben. Wir wollen deinem Wort gehorsam bleiben. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns leitest, zwischen diesen Römer 13 und Apostelgeschichte 5, dass wir zwischen diesen beiden Aussagen diesen Weg finden, den du gut heißt und der ein Wohlgeruch ist vor dir und in deinen Augen, Herr. Herr Jesus, du zeigst uns das in deinem Wort, dass Leiden auch zur Nachfolge gehört. Und wir müssen dir bekennen, dass uns das noch ziemlich fremd ist und dass wir da sehr leidensscheu sind und dass wir das vom Menschsein her überhaupt nicht mögen und uns davor fürchten. Das müssen wir dir bekennen, Jesus. Aber Herr, wir wollen Leute sein, die dir treu sind. Und Herr, wir bitten dich schon heute um deine übernatürliche Gnade und Befähigung. Sollten wir in Situationen kommen, wo richtig Druck ist, dass wir dich nicht verleugnen. Dass wir nicht sagen, na gut, dann machen wir eben, sind wir halt mal ein bisschen klug. Dass wir nicht Sachen vermeiden und in Wahrheit dabei dich verleugnen. Jesus, wir beten schon heute für solche Situationen. Du sagst in deinem Wort, wenn wir vor Statthalter gestellt werden, wir müssen nicht vorher überlegen, was wir da machen, sondern in dem Moment wirst du uns deine Worte geben. Und darauf vertrauen wir, Jesus. Und Herr, wir beten für alle unsere Geschwister in unserem Freistaat, für all die anderen Gemeinden. Beten für die Leiter, für die Pastoren. Jesus, ich bitte dich, dass du sie berührst, dass du kommst mit Mut, dass du Kühnheit austeilst, dass du ein Aufwachen schenkst aus dieser Lethargie, dass du vor Augen hältst, wie gefährlich diese Idee ist. Ach, ist doch mal schön, dass es ein bisschen ruhig ist. Ja, dann ist nur noch ruhig. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du nicht dich von uns abgewandt hast, auch wo wir in dieser Zeit uns als Gläubige schon sehr komisch verhalten haben. Und ich danke dir dafür, dass du immer noch für uns bist und mit uns bist. So bete ich das, Herr, dass das durchbricht. Und Herr, wir wollen auch beten, dass diese unsinnigen Bestimmungen aufhören in unserem Land. Bete darum, dass die völlige Freiheit zurückkommt, Herr. Wir beten in Jesu Namen gegen diese Idee, dass wir jetzt, das, was wir jetzt haben, das neue Normal ist. Herr, wir erklären das für eine Lüge. Das ist nicht normal, das ist unnormal. Und wir erklären, dass die Freiheit, die vorher da war, gut war. Und wir beten darum, dass diese Freiheit zurückkommt in unser Land. Ich bete, dass die Freiheit zurückkommt im öffentlichen Leben. Wir beten im Namen Jesu, dass wir herauskommen aus diesem einander Misstrauen, all diese Heuchelei, all diese Lügen. Ich schütze ja mit meiner Maske den anderen. In Wahrheit haben wir alle um uns selber Angst. Herr, was ist das für ein lügnerisches Gerede? Wir schützen ja nur die anderen. Jesus, ich bete darum, dass wir herauskommen aus diesen Dingen. Herr, wir lehnen das ab im Namen Jesu, dass das jetzt das Normale ist und dass das jetzt für immer so bleibt. Und Herr, ich will kommen in deinem Namen, Jesus, gegen die Journalisten, die solche Dinge schreiben, dass es ja in vielen Teilen der Welt normal ist, Masken zu tragen und dass uns Deutschen ja irgendwann mal klar sein muss, wollen wir halt die Freiheit oder wollen wir Gesundheit? Herr, ich bete gegen solche Lügen in Jesu Namen. Bete gegen diese Lüge, dass dieser Virus eine furchtbare Pandemie war. Herr, ich danke dir, dass es nicht so gewesen ist. Ich danke dir, dass die Todeszahlen nicht weit über das hinaus waren, was normalerweise an Menschen sterben. Ich danke dir, Jesus, dass du gnädig gewesen bist, ganz besonders mit unserem Land. Und ich bete, Vater, im Namen Jesu, dass du deine Gläubigen neu zu dir ziehst, dass du einen Aufbruch schenkst hin zu mehr Hingabe, zu Klarheit, zu mehr Entschiedenheit, Herr. Vergib uns bitte immer das Schauen auf eine Erweckung, die uns nichts kostet. Vergib uns immer das Festhalten an Prophetien, die so schöne Dinge vorhersagen oder versprechen. Jesus, ich bete, schenk einen Aufbruch unter deine Gemeinden hin zu Entschiedenheit, zu Treue, zu Liebe zu deinem Wort. Jesus, ich danke dir, dass wir solche Leute haben in deinem Wort und in der Geschichte, die so zu dir gestanden haben. Das ist so stark, Jesus, und du wirst es belohnen. Und so bete ich das auch für uns, Herr, dass wir am Ende nicht beschämt dastehen, wenn du kommst, sondern dass wir reichen Lohn empfangen. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk. Danke dafür, Jesus. Amen.